Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder auf die Zirbelnuss, der FCA Talk auf meinsportradio.de. Ich bin der Stefan und muss leider diese Woche wieder die Christelle vertreten, habe aber dafür zwei super tolle Gäste zu Gast. Einmal den Felix. Hallo Felix.
Servus.
Und einmal den Amir. Hallo Amir.
Servus.
Und bevor wir jetzt dann richtig loslegen, machen wir nochmal kurz Pause. Bis gleich.
This is GFL Football.
Die German Football League. Jedes Wochenende live auf meinsportradio.de.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Hallo, hier sind wir wieder von Auf die Zirbelnuss, der FCA-Talk auf meinsportradio.de. Der FCA versucht sich mit letzter Kraft noch irgendwie in den Klassenerhalt zu retten. Und wir sprechen zuerst noch über das 1:1 in Gladbach. Arme, du hast das komplett gesehen. Wie fandst du das Spiel?
Ja, ne? War ja bitter, ne? Vorsichtig ausgedrückt bitter. Also, ich sag mal, das Glück spielt jetzt in den letzten Wochen nicht ganz so für uns. Wir hätten da schon den Klassenerhalt festmachen können und dann ja, legt uns ausgerechnet unser Ex-FCAler in der letzten Aktion da den Ball da ins Tor, wo wir auch wieder richtig gut verteidigt haben. Johnny Schmid wieder, wenn ich das schon wieder sehe, 3 Meter vom Gegenspieler entfernt. Wieder völlig unnötiges Gegentor, was wir hätten verhindern müssen. Und da müssen wir uns am Ende leider an die eigene Nase packen, dass wir dann so unnötig und bitter dann noch den Ausgleich da in der letzten Minute kassieren.
Vorlage war dann auch noch von Traoré.
Ja.
Um dann wirklich alle Ex-Augsburger bei Gladbach abzufrühstücken.
Ja, boah, schrecklich.
Aber insgesamt saß er dann schon so lange gut aus mit 1:0 Führung und eigentlich auch noch viele Chancen, das 2:0 zu machen. Ich glaube, Bobadilla hatte eine ziemlich große Chance. Hat er aber irgendwie vergeigt, oder?
Ja, ich fand Finn Bogason vor allem auch in der ersten Halbzeit, wo Max, der wieder ein sehr gutes Spieler gemacht hat, den Ball da klasse reingespielt hat und der dann freistehend vor Sommer den dann irgendwie leider nicht ins Tor bekommen hat und dann Sommer aber auch, was man sagen muss, gut gehalten hat. Aber wenn wir die Chancen da genutzt hätten, dann hätten wir wahrscheinlich auch gewonnen, weil wir dann irgendwann Gladbach dann stärker geworden ist, ein bisschen Druck gespürt haben und so ein 2:0 wäre dann ziemlich hilfreich gewesen. Wobei Finn Bogason ja auch generell, glaube ich, in dem Spiel mehrere Chancen hatte. Jetzt nicht unbedingt alle zwingend, aber der hat da schon klasse Spieler gemacht, wie er sich die ganzen Chancen herausgearbeitet hat und so die ganzen Laufwege gegangen ist. Wobei, ja, wie du schon sagst, wobei die hat auch noch eine Chance. Also im Grunde wieder unnötig erstmal das Gegentor und dann auch noch leider die Chancen da nicht genutzt.
Also ich muss noch was dazu sagen. Es war also in meiner Erinnerung wirklich das schlimmste Spiel seit langem. Vor allem, weil ich es daheim angeschaut habe am Fernseher und mich zwar riesig gefreut habe, als wir das 1:0 geschossen haben, aber irgendwie habe ich dann, so wie gegen Frankfurt, immer bloß auf die Uhr geschaut und dann, noch 20 Minuten, noch 15 Minuten, noch 10 Minuten, noch 5 Minuten, Nachspielzeit, wir haben es jetzt fast geschafft. Und ich bin wirklich nie so kaputt gewesen nach dem Spiel.
Ich hatte auch im Gefühl, dass es irgendwann wieder, also es war eigentlich klar, dass wir irgendwie ein Gegentor bekommen. Das hatte ich auch die ganze Zeit ein Gefühl, vor allem, wie du schon sagtest, nach Frankfurt, dass wir da irgendwie noch ein Gegentor bekommen, das war fast ein offenes Geheimnis quasi. Und ja, dass es dann so bitter kommt, dass es dann wirklich in der letzten Aktion so ist und dann auch von André Hahn, das ist dann, ja, ne, Pech. Pech leider.
Ja, unglaublich. Naja, was soll man sonst noch zu dem Spiel sagen? Ich glaube, Schiedsrichter war souverän und sonst Max war wieder sehr gut. Finn Bogason hat viel geackert, auch nach hinten. Kreuz und dann da mit der 11. gelben Karte, da habe ich zuerst noch gedacht, das ist die 10. Aber nein, jetzt schon die 11. Kajubi hat ein bisschen noch gespielt.
Das fand ich sehr gut, das hat mich gefreut. Direkt auch 3 von 4 Zweikämpfen gewonnen.
Ja, das an ihm hat es, glaube ich, nicht gehapert, weil er hat dann auch noch recht lange den Ball gehalten. Aber es hat dann trotzdem nicht gereicht. Blöd.
Ja, sonst. Ja, ich fand nochmal, um auf die Spieler einzugehen, ich fand Schmied wieder schlecht. Wie immer eigentlich. Also, wie gesagt, also da, so kann man wirklich nicht vom Gegentor verteidigen. So kann man wirklich nicht verteidigen. Er steht 3 Meter vom Gegenspieler entfernt in der letzten Minute in der Offensivaktion von Gladbach, wo Augsburg 0-1 hinten liegt. Und ja, das ist einfach ein Unding, da nicht dran zu gehen und den Gegner da unter Druck zu setzen und den dann flanken zu lassen. Das ist wirklich ein Unding. Und das hatten wir schon oft so mit Schmied in den Zweikämpfen, dass er irgendwie zweikampfscheu ist. Das weiß noch gegen Schalke, wo Choupo-Moting da einmal mit dem Hintern gewackelt hat und schon vorbei war. Also bei aller Liebe, da muss er wirklich an seinem Zweikampfverhalten arbeiten, weil das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr schwach. Und das ist wirklich viel zu passiv für einen Zweikampf in der Bundesliga.
Ich muss jetzt auch dazu sagen noch, das habe ich dann gar nicht mehr analysiert, weil ich dann direkt ausgeschaltet habe, weil es ja auch noch Sonntag war, glaube ich, nee, Samstag, aber es war trotzdem, ich hatte keinen Bock mehr auf irgendwelche Interviews danach oder sonst irgendwas gleich
aus. Ja, das war dann bloß,
Schmerzhaft ist das Unentschieden seit langem.
Ja, aber gibt Besseres, definitiv.
Wobei man natürlich sagen muss, vor dem Spiel hätte jeder von uns das Ergebnis so unterschrieben. Gesagt, Punkt in Gladbach, hätte jeder gesagt, super, geil, nehmen wir. Aber die Umstände waren ja sehr ärgerlich. Ja, ja. Ich war unterwegs, ich konnte das Spiel nicht sehen. Ich hatte den Toralarm an und als dann das Handy nochmal vibrierte in der Hosentasche, dachte ich, ah geil, der Abpfiff. Und dann ist mir trotzdem ein Fuck-Scheißdreck rausgerutscht, als ich dann aufs Handy geguckt habe, was tatsächlich passiert war. Ja, und also eben schlussendlich, der Spielverlauf macht es leider aus. Weil ich meine, den Punkt in Gladbach ist eigentlich ein gutes Ergebnis.
Ja.
Unter normalen Umständen.
Ja, also vor allem wenn jetzt viele, so auch jetzt in Augsburg und so in meinem Umfeld, haben eigentlich gemeint, ja, das war's jetzt für Augsburg, die verlieren die letzten 3 Spiele und dann sind sie weg. Und jetzt haben wir, wenn wir jetzt dann auch drauf zu sprechen kommen, gegen Dortmund auch einen Punkt geholt, 3 Spiele in Folge nicht verloren und bis auf den Ausrutscher gegen Frankfurt eigentlich jetzt sogar uns wieder so ein bisschen gefangen, wo man vielleicht insgesamt schon meinen könnte, also ich habe es vor allem nach dem Spiel dann auch auf Twitter dann noch geschrieben, ja, das tut jetzt sehr weh, aber ich finde, die Mannschaft funktioniert auf jeden Fall. Schmied mal. Also ich finde Schmied nach vorne hin und wieder schon in Ordnung, aber ja, das ist jetzt vor allem, wenn ich noch an Schalke oder so zurückdenke, hat er da teilweise ein bisschen oder ziemlich große Probleme im Zweikampfverhalten.
Ja, da stimme ich dir definitiv zu.
Aber insgesamt funktioniert die Viererkette funktioniert jetzt wieder. Bayer und Co. fighten, Altintop rennt wie ein Depp. Gar nicht zu glauben, wie alt er in dem Alter das hinbekommt. Max ist super, Finn Bogason ackert auch. Deswegen hatte ich dann schon so den Mut nach dem Spiel, ja, das ist jetzt blöd, aber irgendwie schaffen wir das. Und selbst wenn es jetzt Relegation ist, ich denke, die Mannschaft ist so gefestigt, dass es weitergeht.
Ich muss noch mal eine Lanze für Raúl Leo brechen. Den fand ich sehr stark, oder beziehungsweise den finde ich in den letzten Spielen ziemlich stark. Seitdem er wieder da ist, seitdem er gegen Frankfurt wieder gespielt hat, fand ich, dass die Abwehr da viel ruhiger und souveräner da auftritt. Und ich finde, Guwe ist ein ziemlich unterschätzter Spieler in der Bundesliga, weil ich finde, der bringt alles mit, um wirklich ein Top-Innenverteidiger zu sein. Der hat die Technik und die Ruhe und man merkt wirklich, dass auch Hinteregger von ihm profitiert, dass auch Hinteregger seine Leistung gesteigert hat, seitdem Raúl Leo da wieder da ist.
Ja, finde ich auch. Es ist jetzt ein bisschen schade, dass Danzo jetzt so rausrotiert ist, aber ich denke, das tut dem Jungen jetzt, glaube ich, nochmal gut. wenn er jetzt dann die Sommerpause nutzen kann und vor allem von den beiden noch viel und von anderen auch im Team noch viel lernen kann. Und dann so ist auf jeden Fall trotzdem die Zukunft, denke ich.
Ja, definitiv.
Ja, aber sowohl Hinteregger als auch Hauelau sind ja Mitte 20 oder ein bisschen knapp drüber. Also da ist man dann eigentlich schon ganz gut aufgestellt, wenn sie halt fit bleiben.
Ja, ich denke. Ich liebäugle halt so ein bisschen noch mit der Dreierkette und dann wäre, wenn Danzo dann auch noch super duper reinkommt, wäre es eigentlich perfekt, glaube ich. Mit den
ja, das Problem mit der Dreierkette ist halt immer, wie lässt du dann die Flügelspieler spielen? Spielst du eine verkappte Fünferkette oder ich meine, da hängst du halt sehr von deinen Außenverteidigern ab, wie die nach hinten arbeiten. Das muss man halt, also ich meine, klar, du hast absolut das Bollwerk, um das zu spielen, aber das musst du halt auch wirklich vernünftig einstudieren. Mhm. Aber ich ertappe mich halt auch immer wieder dabei, jetzt im Schlussspurt, wo die Mannschaft wieder funktioniert, dass ich ein bisschen wehmütig darüber nachdenke, wie es denn gewesen wäre, wenn jetzt halt echt Howellow und gerade auch Finn Bogason halt vielleicht wenigstens die Hälfte der Saison hätten spielen können. Mhm. Ich glaube, dann müssten wir uns jetzt nicht mehr über Abstiegskampf unterhalten, weil da hätten wir sicherlich die nötigen 2 oder 3 Punkte mehr irgendwo unterwegs mitgenommen. Also mit dem echten Stürmer. Also ich meine, G spielt sicherlich eine der besseren Saisons für Augsburg, aber es ist halt kein Vergleich, finde ich, wenn du halt
Bogason anschaust.
Und Danzo hat sich super geschlagen, aber du überlegst, dass wir da Spiele mit Janka und Katscha hinten drin hatten und denkst da so, wenn Howellow und Hinteregger die ganze Zeit den Laden zusammengehalten hätten, dann wäre vielleicht schon gegen Ingolstadt nichts passiert. Ja, solche Sachen. Solche Spiele, die du halt knapp verlierst, spielst du dann unentschieden oder gewinnst knapp und die Punkte oder das Arschlecken, was uns jetzt halt gerade fehlt, wäre schon längst eingefahren.
Mhm. Ja, das schwingt bei mir auch immer so mit. Ja, also ich finde die Transferpolitik jetzt nicht super oder eher schlecht letzten Sommer. Aber wenn man so im Hinterkopf behält, wer jetzt die Saison alles verletzt war, über lange Zeiträume, das ist, glaube ich, auch ein bisschen vermessen, dass der FCA so viele gute Spieler für sich halten kann, dass er so viele Ausfälle, wir hatten ja jetzt Howellow, Finn Bogason, Bobadilla war
Kajubi.
Auch nicht. Kajubi auch die ganze Saison eigentlich. Inge, was war noch alles? Es war, Mann, dann Bayer war auch immer wieder verletzt. Verhaag ist eigentlich nie richtig ausgeheilt gewesen, auch immer wieder raus.
Jan Mora weg ist, Sean Parker 2.0.
Ja, genau, dann hast du Sean Parker auch noch verliehen.
Sean Parker ist Jan Moravec 2.0. Viel länger und viel verletzter da.
Ja, aber beides Stammgäste in der Hessling-Park-Klinik.
Ja. Der ist jetzt auch bei Nürnberg, glaube ich, auch wieder verletzt, oder?
Ja, der ist der arme Junge. Der tut mir wirklich leid. Ich bin ein großer Fan von ihm. Aber die eine Partie, die er gegen 1860 da länger gespielt hat, die fand ich, da hat er auch fast ein Tor gemacht, die fand ich, hat er wieder ganz gut gemacht. Ich finde auch, er ist wirklich ein ganz guter Fußballer, aber das ist auch wirklich unnormal, wie viel Verletzungspech der hat. Er hat jetzt Kreuzbandriss, Knieprobleme und dann jetzt hat er sich wieder Meniskus gerissen und ja, der kann einem wirklich nur leid tun, der Junge.
Okay.
Ja, dann. Aber um nochmal jetzt auf die Transferpolitik nochmal einzugehen. Ich fand, dass sie diesen Sommer ziemlich schwach war. Also, man hat einen Teigel geholt, den ich jetzt nicht wirklich Bundesliga-fähig sehe. Man hat einen Usami geholt, der taumelte auch eher auf dem Platz da rum und irgendwie ist das auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei, eher im Gegenteil. Wen hat man noch geholt? Man hat Katscher geholt, der ist für mich auch wirklich allerhöchstens quantitativ für die Kaderbreite jemand, aber tief in der Qualität haben wir jetzt außer Hinteregger, glaube ich, keinen geholt.
Und Hinteregger hast du dann zu spät eigentlich geholt.
Der hat die genau, ganze Vorbereitung und Schmied, verpasst. Schmied war dann in der Theorie vielleicht ein ganz guter Transfer, was ich auch vorher gedacht habe. Ich habe mich im Vorfeld über Schmied ziemlich gefreut, aber jetzt sieht das auch ziemlich ernüchternd aus, weil irgendwie, wenn man jetzt Schmied aus Freiburger Zeit und Schmied heute vergleicht, das sind zwei völlig verschiedene Spieler und da muss man jetzt auch nochmal schauen, dass man in Zukunft vielleicht wirklich nur beziehungsweise weniger Transfers für die Kaderbreite wirklich ja tätigt, sondern eher tiefer in die tiefer in der Qualität einkauft, damit man auch ja, wenn es, sag ich mal, ein Kajubi ausfällt, dann wirklich einen guten Mann bieten kann und nicht einen Takashi Osami.
Ja. Aber zwei Punkte dazu. Erstens, es ist immer noch der FC Augsburg. Das heißt, das, was du sagst, du musst in der Tiefe, in der Qualität einkaufen, kannst du auch nur bedingt stemmen. Also das kannst du halt vielleicht auf einer Position machen, auf zwei Positionen, halt mal über oder 3 oder 4 Millionen oder halt im Falle Hinteregger, weil es halt unbedingt notwendig war, auch ein bisschen mehr ausgeben. Das kannst du halt nur auf zwei Positionen, wenn der FC Augsburg ist, pro Transferphase. Und das andere ist, was man, glaube ich, nicht vergessen darf, schlussendlich gibt es eine verlorene Vorbereitung und eine verlorene Hinrunde, was die Entwicklung oder Einbindung von den Neuzugängen betrifft. Weil Schuster hat ja mit einigen gefremdelt, ganz klar. Und deswegen würde ich halt auch so manchen Sommertransfer von letzten Jahr halt definitiv mal sehen, wie es ist, wenn jetzt also Baum, der ja offensichtlich zu bleiben scheint, denke ich, oder wie auch immer dann, also wie auch immer Trainer im Sommer ist, mit denen nochmal einfach mit dem ganzen Kader in Ruhe im Sommer arbeitet und entscheidet, wer jetzt helfen kann und wer nicht. Also wir dürfen, glaube ich, auch nicht vergessen, dass das vielleicht, wie gesagt, also das Reuter und Schuster in der Kaderplanung aneinander vorbeigedacht haben und dass da einfach ein halbes Jahr verloren gegangen ist, was zu manchen betrifft.
Ja, auf jeden Fall, also Osami war auf jeden Fall so, was auch dann kolportiert wurde, ein Transfer, der geholt wurde, ohne, also nachdem Schuster unterschrieben hat, aber im Endeffekt schon eingetütet, bevor er unterschrieben hat. Und sowas darf eigentlich dann schon fast gar nicht mehr passieren, weil du eigentlich, wenn du einen Kader planst, musst du ihn eigentlich mit deinem Trainer planen und dass der Trainer dann auch so andere Meinung hat von Spielern, die er haben will, das ist natürlich dann schon sehr problematisch.
Bei Osami aber hatte ich das, ja, der Felix sagt, guck ruhig.
Also deswegen meine ich ja, also deswegen ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, wir geben den Spielern trotzdem nochmal eine Chance. Und also, dass halt wirklich sich eben Reuter und ich nehme mal an, Baum bleibt, ja, dass Reuter und Baum sich zusammensetzen, sagen, okay, was war gut, was war nicht, mit wem kann, also wer, mit welchem Kader, wie soll der Kader aussehen für nächste Saison, wer bleibt, wer kriegt eine Chance, wer soll, wem wird nahegelegt zu gehen. Wenn das mal also quasi als Team oder als entschieden wird für nächstes Jahr, dann wird ja sehen, wer überbleibt. Also in Osami sehe ich zum Beispiel jemanden, auch schon zu Bayern-Zeiten, der eigentlich wahnsinnig gut Fußball spielen kann, aber physisch in der Bundesliga nicht mithalten kann, bis jetzt. Also die Frage ist, kann er das noch entwickeln? Weil er ist leider nicht schnell genug, um das über Geschwindigkeit zu kompensieren. Aber ich meine, technisch am Ball ist er top, aber das Problem ist, dass er halt jeder Zweikampf, der ein bisschen körperlicher wird, da verliert er zu 80%. Und das reicht halt nicht, um seine Stärken ins Spiel zu bringen, weil er einfach nicht genug in die Situationen kommt, um die Pässe zu spielen oder die Flanken zu bringen oder den Abschluss zu suchen. Das muss man halt im Sommer gucken, sowas. Und ob der Baum sagt, ja, ich kann Schmied die Rückwärtsbewegung beibringen, das kriege ich hin. Also wie gesagt, das sind für mich Fragen, die aufgrund der jetzt vergangenen Saison mit den diversen, sagen wir mal, Brüchen nicht endgültig beantwortet sind. Und deswegen kann es tatsächlich sein, dass wir nach einem weiteren halben Jahr oder Jahr die Transferperiode anders bewerten.
Bei Osami fand ich, also ich stimme dazu, also ich finde, Osami ist völlig verschenkt auf den Außenpositionen. Wie du schon sagst, er hat eine sehr, sehr, sehr gute Technik und ich finde, er kann auch wirklich gut mit dem Ball umgehen, aber auf Außen ist er da wirklich verschenkt, weil er ist halt, wie du gesagt hast, nicht der schnellste und zweikampfstark ist er auch nicht. Ich würde ihn viel lieber auf der 10 mal sehen, weil er, glaube ich, einer ist, der so den finalen Pass spielen könnte und zudem auch dribbel- und schussstark ist, was wo ich mir auch, glaube ich, als er kam, auch mal ein paar Videos auf YouTube angeschaut habe und da war das genauso. Also der Junge kann wirklich dribbeln und der Junge kann schießen und deshalb würde ich ihn liebend gerne mal auf der 10 sehen. wie er da seine Kreativität da umsetzen würde im Spiel. Das wäre auch mal eine ganz interessante Alternative zu Altintop, der ja auch auch ein sehr, sehr spielintelligenter und ein Mann ist, der das Auge hat, und das würde ich auch mal ganz gerne bei Usami sehen, weil ich glaube, der ist potenziell auch jemand, der auch wirklich so den finalen Pass spielen könnte und dann dadurch Stürmer und Außenspieler ganz gut einsetzen könnte.
Okay. Was mir halt noch so einfällt, ist, ich denke, ja, der FCA hat nicht so viel Geld, deswegen würde ich aber jetzt nicht immer so super billige Spieler wie Katscher holen, sondern vielleicht auch manchmal so ein bisschen risikoreicher, sowas wie Hahn. Versuchen zumindest aus der dritten, zweiten Liga noch.
Ja, aber Hahn war ja super billig.
Ja, aber den zweiten kriegst du vielleicht dann nicht mehr so günstig. Bei Max hast du jetzt auch schon recht viel hinlegen müssen.
Aber selbst Esswein hat er damals nur 250.000 gekostet, als er von Nürnberg kam. Ich glaube, solche Spieler sind eher interessant, bei denen, die sich wirklich entwickeln können. Und von daher, das Risiko kann man da gerne gehen. Bei Katscher war ja, glaube ich, im Vorhinein schon klar, dass er es jetzt zum Scheitern verurteilt ist, weil er beim HSV ja 2-3 Jahre lang kaum Leistung gezeigt hat und irgendwann mal nach China verliehen wurde. Und ich glaube, der kam auch nur, weil Schuster ihn da haben wollte.
Ja, aber es ist auch die Frage, warum du dann nicht irgendwie Vollner nimmst. Der Vollner kann die Rolle, die der Katscher im Kader spielt, genauso gut spielen und er ist schon integriert.
Ja.
Also alles, was Katscher kann, kann Vollner auch.
Und der ist schon genauso. Da. Ich weiß auch nicht, warum Markus Vollner jetzt nicht spielt. Also ich bin ein ganz großer Fan von ihm und finde, das ist eine Frechheit, wie jetzt mit ihm seit Monaten umgegangen wird.
Gut, ich meine aber andererseits, wie gesagt, das ist jetzt auch Luxus, den du dir halt im Abstiegskampf nur bedingt leisten kannst. Ja. Weil du musst jetzt halt wirklich die auf den Platz, also du kannst jetzt halt eben auch sowas wie du sagst, Usami auf der 10 mal ausprobieren. Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, das ist wirklich die Position für ihn, wo er sich eigentlich am besten einbringen könnte. Du kannst, wenn du im Rücken zur Wand stehst, musst du auf Altintop zurückgreifen.
Ja, klar.
Weil der die Erfahrung hat, weil der in der Mannschaft anerkannt ist, weil er das Verständnis hat, was Udami vielleicht erst noch lernen muss. Und wenn du einfach ganz dringend Punkte brauchst, kannst du eben die Experimente nicht machen. Und deswegen sage ich ja, das wäre eben das Spannende für nächste Saison, ob man sagt in der Hinrunde, okay, wir starten jetzt mal und lass Altintop wieder eins von seinen Zipperlein haben und sagst, okay, ich stelle jetzt einfach mal 2-3 Spiele Usami statt Co. auf die 10 und sag ihm, ja, so Junge, zeig mal, was du drauf hast. Aber das geht halt eben nicht in der Situation, in der wir momentan sind.
Ja, also ich würde jetzt sagen, wir schauen jetzt, dass wir uns in die Sommerpause retten. Und in der Sommerpause hat er dann auch noch sehr viel Zeit auszuprobieren in Freundschaftsspielen und so. Und schauen wir dann als
nächstes. Ich muss sagen, ja.
Nee, mach du.
Ich muss sagen, was mich jetzt tatsächlich so ein bisschen, oder was mir Angst macht, ist, wir hatten ja die Verletzten angesprochen, dass die dann quasi die komplette Saison ausgefallen sind. Ich finde, prinzipiell war ich einer der Kritiker von Manuel Baum, aber ich finde, er hat das in den letzten Wochen wirklich gut gelöst. Und für mich wäre es wirklich spannend, wie er das dann lösen würde, wenn wirklich die komplette Saison mal ja die Stammelf mit Finn Bogason, mit Bobadilla, mit Bayer, mit Verhaag, mit Kayubi, mit diesen Top-Spielern wirklich, wenn die fit wären, wie das dann aussehen würde bei uns. Weil ich glaube, Baum ist ein sehr interessanter Trainer, obwohl ich in der Vergangenheit immer wieder auf ihn geschimpft habe. Aber ich glaube, das könnte ziemlich interessant sein. Egal jetzt, ob er gegen Ingolstadt, gegen Hertha, obwohl das jetzt ziemlich schwache Auftritte von uns waren. Aber ich glaube, ich bin da wirklich gespannt, ob die Zukunft, wie wir das dann umsetzen, wenn Baum da wirklich die Sommerperiode Zeit hat, Transfers tätigen kann und die ganzen Spieler, die fit sind, dann die hat. Also das finde ich dann sehr interessant, nächste Saison in der Liga aussehen wird.
Okay, ich würde jetzt aber trotzdem vielleicht mal also sagen, eventuell müssen wir die Zukunftsplanung ein bisschen zurückstellen. Also ich meine, wir sind jetzt da reingerutscht und ich denke, das sind ganz interessante Punkte, aber ich glaube halt, die Mathematik ist noch nicht 100% auf unserer Seite, sondern nur knapp 94%.
Genau.
Der Felix, und da müssen wir uns, glaube ich, nochmal drauf konzentrieren.
Ja, der Felix spricht schon an. Wir sprechen gleich nochmal über das letzte Spiel gegen die Borussia aus Dortmund. Und, das, und danach sprechen wir noch über die kommende Partie gegen Hoffenheim. Bis gleich.
Die Volleyball World League. Live auf meinsportradio.de. Vom 2. bis 4. Juni kommentiert Daniel Hör die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live.
Matchball, die Halle steht. Das ist die andere Dramatik hier nicht zu überbieten, meine lieben Freunde. Wahnsinn. Und der Ball fällt ins Feld.
Los geht's am 2. Juni mit dem Spiel Deutschland gegen Kasachstan. Am 3. Juni übertragen wir für dich das Match gegen Österreich und am 4. Juni das Spiel gegen Venezuela. Täglich ab 17.45 Uhr. Schalte ein und sei live dabei, wenn die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft um den Aufstieg in die World League Gruppe 2 aufschlägt. Fragen und Kommentare schickst du uns über Hashtag VolleyMSR. Übrigens, wir verlosen 2 Tickets für die World League vom 2. bis 4. Juni zusammen mit einem von der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft signierten Spielball. Mehr dazu findest du auf unserer Website. Die Volleyball World League live auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Daniel Hör von Block und Spike, deinem Volleyball-Talk auf meinsportradio.de. Mit meinem Kollegen Daniel Schmidt spreche ich bei uns in der Sendung über alles Wichtige, was du zum Thema Volleyball wissen musst. Möchtest du für uns das nächste Ass erzählen? Dann bewerte unsere Sendung bei iTunes und gib ihr 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und hier ist wieder auf die Zirbelnuss, der FCA-Talk auf meinsportradio.de. Ja, 1:1 gegen Gladbach, 1:1 gegen Dortmund. Der FCA hat einen Lauf. Felix, du warst im Stadion. War das wirklich ein Lauf?
Ja, ich würde sagen, schlussendlich auch ein verdientes Ergebnis. Ja, mit natürlich mit ein bisschen Glück, also gegen einen verdammt starken Gegner. Ich finde, ich fand, Fans und Mannschaft waren top auf den Punkt fokussiert. Also im Stadion waren auch alle da und laut und sind mitgegangen. Und die Mannschaft hat ja auch am Anfang eben des Spiels einfach vor allem das vermieden, was halt der Nackenschlag gewesen ist, wie ein frühes Gegentor. Dortmund hatte zwar deutliche Überlegenheit im Ballbesitz, war auch mehr in unserer Hälfte, aber nicht wirklich gefährlich eigentlich. Was uns dann zugute kam, ist natürlich, dass sich das Hirn, das Dortmunder Pendant zu Daniel Bayer, Julian Weigel, ohne Gegnereinwirkung einfach im Rasen hängen geblieben, verletzt hat und raus musste, so um die 20. Minute rum. Da gab es so ein bisschen Bruch im Dortmunder Spiel und kurz davor und kurz danach haben der FCA 2 richtig gute Konter gefahren. Beides Mal Max, einmal direkte Flanke auf Finn Borgerson und da hat sich Birki noch waghalsig dazwischen geschmissen, aber der zweite Abstauber saß dann. Und das war zu dem Zeitpunkt auch, denke ich, von der Qualität der Chancen her nicht unverdient. Leider hat Dortmund schnell den Ausgleich gemacht, aber selbst danach war trotz der unfassbaren Stärke von Spielern wie Dembélé oder Aubameyang, die Chancen waren nicht zwingend beim BVB, bis dann in der zweiten Halbzeit. Und ich fand, die Jungs haben es geil nach Hause gekämpft. Mit dem bisschen Dusel, was der Tüchtige halt hat.
Ja, das war auf jeden Fall auch wieder eine sehr gute Kampfleistung. Ich sehe es immer wieder wunderschön, wie Daniel Bayer quer über den ganzen Platz fetzt, um dann doch nochmal den Ball abzugrätschen. Ein Bild vor dem Herrn. Ja, Amir, wie hast du das Spiel gesehen?
Ich fand eigentlich sehr, sehr, sehr stark Andi Lute, weil er uns da in der zweiten Halbzeit wirklich, oder auch in der ersten Halbzeit mit seinem Abschlag da vor unserem Tor, da ja ganz oft ziemlich den Arsch gerettet hat. Und ich fand, er hat einfach, er strahlt eine Ausstrahlung, eine Ruhe aus, die man im Abstiegskampf braucht. Und ich fand auch, ja, wie gesagt, dass er uns da ziemlich oft den Hintern gerettet hat. Und des Weiteren fand ich, dass generell die Defensive da ziemlich gut eingestellt war, ziemlich ja, fehlerlos agiert hat und dann auch meistens im letzten Moment noch den Ball da wegbekommen hat, bevor es dann ziemlich brenzlig wurde, weil ja, wie ihr schon gesagt habt, Dortmund hat da Top-Einzelspieler und trotzdem hat unsere Defensive da ziemlich gut dagegen gehalten mit der Innenverteidigung und den Sechsern und deshalb fand ich, dass das besonders defensiv eine sehr, sehr gute Leistung war, gegen das Star-Ensemble von Dortmund da so gut aufzutreten.
Kurzer Einschub, mir ist gerade eingefallen, Andi Lute war ein Sommertransfer übrigens. Wir haben vielleicht außen vor gelassen, dass die Torhüterposition definitiv eine ist, wo wir top besetzt sind. Und auch eben der Transfer von Andi Lute, dass du quasi, gut, ist jetzt nur ein Spiel, aber du hast Hitz rausgenommen und hast Lute rein und hast eigentlich nichts bemerkt.
Ja.
Ja.
Und ich meine, das, also wie gesagt, das sollte man vielleicht die Transferbilanz mit aufnehmen, dass Andi Lute als Nummer 2 anscheinend ein ganz guter Griff ist.
Vor allem jetzt in dem Spiel, wo mir schon so ein bisschen das Herz immer in die Hose gerutscht ist, weil Dortmund dann doch schon viele bedrohliche Szenen hatte rund um den Strafraum. Hat es aber nie nur ein einziges Mal so richtig nutzen können, oder?
Ja, also ja. Ich finde auch, wenn Hitz jetzt tatsächlich gehen sollte in der Sommerpause, ich hätte wirklich kein Problem damit, wenn Andi Lute unsere Nummer 1 wird und dann Gelios unsere Nummer 2 wird und einer aus der U19 oder U23 dann hochrückt, weil ich finde, ich bin sehr großer Fan von Andi Lute, vor allem wie er sich immer mit dem Verein identifiziert und für mich definitiv ein sehr vorbildlicher und engagierter Spieler. Also es ist immer gut, so einen im Kader zu haben, finde ich.
Absolut.
Okay. Ja. Angeblich gab es noch eine mögliche Elfmeterszene durch Hovelo. Ami, hast du das irgendwie im Fernsehen gesehen?
Ich glaube, das war vor der Halbzeitpause in der 44. Ich erinnere mich jetzt noch ziemlich schwach dran, aber ich glaube, es ist eher so ein Kann oder weniger Kann. Also es ist halt, bei den Handspielen ist es ja zurzeit immer so eine Kontroverse, aber ich fand, das wäre jetzt nicht wirklich zwingend ein Elfer und ja.
Also ich fand, im Stadion hat man nichts gemerkt. Also das war halt so, drei stehen um den Ball und irgendjemand schlägt dann den Ball raus und ich habe im Stadion null Gefühl gehabt, ob das jemand jetzt an die Hand gesprungen ist oder nicht.
Okay. Also, das Surfing-Bird neben dir hat nicht gebrüllt.
Nein.
Okay, dann war es kein Elfmeter.
Nein, das war dann, glaube ich, nur Internetwissen so nachlesen, aber ich habe das echt nicht gesehen in Spielgeschwindigkeit. Jetzt klar, ich habe mir die Zusammenfassung angeschaut, denke ich auch, der Ball springt an die Hand ist abgestreckt, kann man wahrscheinlich irgendwie so interpretieren, aber eben aus der Spielsituation raus hast du nicht das Gefühl gehabt, dass der Ball irgendwie entscheidend abgelenkt wurde, und vielleicht war es auch das, warum der Schiedsrichter nichts gemacht hat.
Okay. Neben Lute
gibt's Ja, und wie gesagt, auch ich meine, Dortmund hatte die Chance. Ich meine, zwei hat Lute gut zunichte gemacht. Einmal eben den Kopfball, einmal, wo er sich in die Flanke schmeißt, aber Young stand einen Meter dahinter und hätte das Tor sicher gemacht. Und einmal hattest du halt hinten raus noch Glück, dass einfach Marco Reus eben Marco Reus ist und den Ball halt daneben schießt. Ja, und nicht aufs Tor. Aber ansonsten, dafür, dass Dortmund eigentlich relativ dringend auch gewinnen musste, um den dritten Platz zu sichern, muss ich sagen, war es halt, denke ich, haben sie auch einfach nicht genug Gefahr entwickelt, oder wir haben sie nicht genug Gefahr entwickeln lassen, um das Spiel zu gewinnen. Und klar, bis auf die drei Chancen, wo du ein bisschen Glück hattest, fand ich das völlig in Ordnung. Lustigerweise bei der Diskussion um Schmied vorhin im Gladbach-Spiel dachte ich daran, ich hatte für das Dortmunder Fernsehen schwarzgelb.de Kumpel der da schreibt und den Vorbericht schreiben musste, ein paar Sachen zum FCA gesagt und ich hatte bei der Aufstellung drauf getippt, eigentlich, dass Bobadilla auf dem rechten Flügel spielt und nicht Schmied. Weil ich dachte, er wäre vielleicht für 90 Minuten wieder fit. Aber gut, Baum wollte vielleicht einfach die erfolgreiche Startelf nicht aufbrechen. Mhm. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn jetzt zum Beispiel im nächsten Spiel Bobadilla statt Schmied aufläuft.
Ja. Vor allem, er hat ihn dann auch nicht von der Bank gebracht, Bobadilla. Aber Bobadilla hat jetzt wenigstens eine Woche mal komplett ausgesetzt. Tut ihm vielleicht auch mal nicht schlecht. Weil mir immer so das Gefühl ist, wenn er so viele Wadenprobleme hat, dass es einfach zu schnell wieder ins kalte Wasser geschmissen ist, oder?
Ja, also ich glaube, das ist wie bei Verhaag mit den ganzen kleinen Verletzungen, dass da der Verein versucht, da wirklich die Spieler fit zu bekommen in einer ziemlich kritischen Phase und die dann nicht wirklich aus die Verletzung auskurieren können. Und jetzt hatte Bobat zum Glück ein bisschen länger Zeit dafür und deshalb erwarte ich auch wie Felix, dass er dann nächste Woche dann in Hoffenheim etwas länger spielt.
Okay. Ja, also, aber das ist auch, was wir vorhin gesagt haben. Es hat halt keinen Raum für Experimente. Wobei Digga ist eine absolut bewährte Kraft. Du weißt, was du von ihm kriegst, auch wenn er nur 20 Minuten spielen kann. Und deswegen, das Problem ist, dass du eben einfach zurzeit nicht leisten kannst, ihn nicht spielen zu lassen. Beziehungsweise, deswegen war es gut, dass er gegen BVB irgendwie schlussendlich nicht spielen musste. Um vielleicht im letzten Spiel auch vielleicht über 90 Minuten anzugreifen und seine Aggressivität und seine Bissigkeit einzubringen. Weil er natürlich nach hinten dann schon, also wenn er Bock hat, anders arbeitet als Schmied. Oder ich meine, als Schmied oder beziehungsweise halt, er stört dann halt seine Gegenspieler schon vorne energischer oder entnervt die ein bisschen mehr. Mhm. Ja, oder beschäftigt die. Deswegen, das ist die Hoffnung. Aber ja, also fand ich super, wie die Mannschaft das gemacht hat, auch im Stadion dann, dass die Leute die letzten 10 Minuten waren auch wirklich alle auf den Beinen, haben das Team noch nach wirklich noch ins Ziel gepusht. Also ich habe jede Grätsche nur noch gefeiert und bejubelt. Und ja, dann ging ja das große Zittern los. Haben wir Handysignal, wie steht's in den anderen Stadien?
Ja. Und dann treffen die Deppen vom HSV noch gegen Schalke, oh Gott.
Ja.
Mehr Glück kann man nicht haben. Und wir hatten in den letzten Wochen immer wieder das Pech, dass in guten Mannschaften wie Gladbach und Hamburg da getroffen haben in den letzten Minuten. Und wir dann deshalb den Klassenerhalt nicht festmachen konnten. Das ist einfach bitter. Ja, und dieses Glück hat der HSV seit 4 Jahren.
Ja. Ja, aber wir hatten es auf der Hinfahrt schon gesagt, als wir im Zug saßen, da haben wir gesagt, vielleicht können wir einfach eine Regel einführen, so wie früher, 3 Ecken, 11er, vielleicht 3-mal Relegation, 1 Abstieg. Also das fände ich einfach nur fair mittlerweile, weil das ist halt echt, also ich sag's ja, aber es ist halt einfach echt erbärmlich. Und ja. Die sollen die Scheißuhr jetzt endlich abstellen. Das ist ja nicht mehr zu auszuhalten. Ja.
Okay.
Ja, das ist einfach so. Ich sehe das genauso. Also, wer so viel Geld für Transfers und so einen Kader hat mit Einzelspielern wie Kostic und Wood und da trotzdem da unten noch auf Platz 16 durchgehend rumgurkt, ist halt einfach für mich nicht Bundesliga tauglich. Das ist einfach so.
Gut, kannst du auch über den dritten im Bunde sagen, natürlich Wolfsburg. Die haben ja auch einige Spieler, die richtig gut sind. Und auch eben vielleicht jemand wie Gomez, der sogar eben auch im Kopf gut vorangeht, weil von dem liest man eigentlich, also was die Sache betrifft, eigentlich immer sehr gute Interviews. Der ist also seit dem Winter auch sehr ehrlich zu der Situation. Und das ist Mario Gomez ist ja, finde ich, der große Trumpf des FCA. Jetzt auf den letzten Spieltag gesehen, weil natürlich Wolfsburg und Hamburg gegeneinander stehen und sich Punkte wegnehmen werden. Und ich hoffe stark drauf, dass die Abschlussstärke von Mario Gomez uns die entscheidende Schützenhilfe gibt.
Ja. Ihr spricht es auf jeden Fall schon an. Das Endergebnis hat Konsequenzen und wir holen nochmal schnell den Rechenschieber raus. Und überlegen uns, wie es genau alles möglich ist am letzten Spieltag. Bis gleich.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert alle Spiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de im Web und in der App.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
So, unser Computer hat alles durchgerechnet. Hier ist wieder auf die Zirbelnuss der FCA Mathe Talk auf meinsportradio.de. Ja, das ist jetzt eine für den FCA eigentlich relativ entspannte Konstellation. Es hat ja natürlich mit dem ein oder anderen Tor letzten Spieltag auch schon komplett vorbei sein können im Abstiegskampf. Jetzt gibt es noch theoretische Abstiegsmöglichkeiten. Aber dadurch, dass HSV und Wolfsburg gegeneinander spielen, muss der FCA schon einiges Pech haben, dass er komplett durchgereicht wird. Felix, du hast, glaube ich, eine höhere Bildung.
Ja.
Erklär es uns mal.
Also gut, ich meine, die Voraussetzung ist folgendermaßen. Natürlich, FCA und Wolfsburg sind punktgleich. FCA hat um ein Tor bessere Tordifferenz und zwei Tore mehr geschossen. Das heißt, die Problematik für den FCA tritt dann auf, wenn der FCA verliert, und zwar mit einer hohen Tordifferenz verliert, und Hamburg Wolfsburg schlägt, und zwar knapp. Weil der Punkt ist, Hamburg ist zwei Punkte hinter uns, die können nur an entweder Wolfsburg oder uns vorbei, wenn sie gewinnen. Die Sache ist halt die, was nicht passieren darf, ist, dass unsere Tordifferenz bei Punktgleichheit mit Wolfsburg so viel schlechter wird, dass wir hinter Wolfsburg fallen. Also wenn Wolfsburg knapp verliert und wir hoch verlieren, kann es echt dumm ausschauen für uns. Und das Problem ist jetzt, unser Gegner, der spielt halt leider auch noch um was. Hoffenheim sitzt nämlich auf Platz 4. Punktgleich mit Borussia Dortmund auf Platz 3, aber 4 Tore schlechter in der Tordifferenz. Das heißt, wenn die direkte Champions League Quali noch stemmen wollen, unter der Annahme, dass Dortmund gegen Bremen gewinnt, müssen die hoch gewinnen und viele Tore schießen. Das heißt, es wird, glaube ich, eine enorme Abwehrschlacht für uns. Andererseits haben wir vielleicht Kontermöglichkeiten, ein paar, die man effizient nutzen müsste. Also ich meine, jedes geschossene Tor ist für uns Gold wert. Selbst wenn es dann halt 1-3 oder 1-2 ist, da sind wir dann relativ sicher. Mhm. Ja. Wenn du halt schnell 0-3 hinten liegst, dann wird bei mir schon das Gezitter losgehen. Und das ist ja Bremen passiert jetzt gegen Hoffenheim. Also Hoffenheim hat es auf jeden Fall drauf. Und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass Wolfsburg aufgrund dieser bedrohlichen Situation stärker ist als der HSV. Aber wie schon thematisiert, der HSV hat... Also ich weiß nicht, ich meine eigentlich, bei mir würde man sagen, jetzt haben sie ja Dusel langsam aufgebraucht. Aber andererseits sagt man halt auch immer, der Teufel scheißt immer auf denselben Haufen. Also es kann halt auch sein, dass sie sich jetzt wieder ein Jahr so durchduseln. Also... wie gesagt, also meine realistischste Hoffnung ist, dass Wolfsburg stark spielt und eben nicht gegen Hamburg verliert, und dann sind wir natürlich absolut safe. Mhm. Weil ich glaube nicht unbedingt, dass wir in Hoffenheim punkten können, weil für die geht's um zu viel, und die spielen eine brutal starke Saison.
Ja, wobei ich das habe ich auch durchgerechnet. Hoffenheim braucht mindestens ein 6-1 oder höher, dass sie an Dortmund vorbeikommen, wenn Dortmund mit einem Tor Unterschied gewinnt.
Ja.
Weil dann sind es nämlich, sind es ja dann 5 Tore, sobald Dortmund gewinnt. Ja.
Also, tut mir jetzt leid für meine Dortmunder Freunde, Aber eigentlich das beste Szenario wäre natürlich, wenn Dortmund nicht gewinnt. Dann kann Hoffenheim relaxen, aber keine Mannschaft relaxt in so einer Situation. Wenn es für die ums was geht, gerade vom heimischen Publikum, dann geben die Vollgas. Ja,
ja, aber gut, eigentlich wäre es ja für Dortmund gut gewesen, wenn sie gegen uns gewinnen. Also, oder für Gladbach, wenn sie gegen uns gewinnen. Haben sie beide auch nicht geschafft.
Ja.
Mal schauen. Klar. Also ich habe zumindest eins, weil in den letzten 5 Spielen haben wir immer ein Tor geschossen. Sogar das 1-0, eigentlich immer. Und man kann bei mir unter @Obster auch schauen, die müsste ich eigentlich mal pinnen, den Tweet. Ich habe auch eine Liste gemacht von möglichen Ergebnissen. Und ja, wie der Felix schon gemeint hat, also sobald wir ein Tor schießen, muss Hoffenheim schon nochmal mindestens 3 schießen, dass wir überhaupt in Abstiegsgefahr kommen, und eigentlich 4, dass es wirklich brenzlig wird für uns.
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, am Ende wird Wolfsburg, ich sag mal, 2-1 gegen Hamburg oder 3-1 gegen Hamburg gewinnen. Und wir werden vielleicht 2-1 knapp gegen Hoffenheim verlieren, und das war's dann. Also wir sind dann damit gerettet. Und ja, wie Felix schon sagte, ich glaube auch, dass Wolfsburg gegen Hamburg gewinnt. Weil ich nicht glaube, dass die dann mit dem Kader da wirklich dann haben in Hamburg verlieren und dann irgendwie in die Relegation kommen. Also ich glaube, das wäre ziemlich utopisch. Also das wäre ziemlich schwach auch für Wolfsburg. Aber ich glaube, Gomez wird das schon irgendwie regeln. Und ja, gegen Hoffenheim bin ich gespannt, ob Nagelsmann da jetzt ein bisschen vielleicht die zweite Garde daran lässt oder wirklich Vollgas geht und dann irgendwie noch hofft, dass er dann Dortmund überholen kann. Aber ich glaube nicht, dass das so sein wird. Aber ich glaube, es wird ein schöner Fußballtag, wir retten uns, es wird ein schönes Spiel. Hoffenheim wird jetzt nicht volle Power gehen, sondern hat sich damit wahrscheinlich mental schon abgefunden, dass sie Vierter werden und eine tolle Saison zu Ende spielen dann am Samstag. Und ja, wir werden uns dann irgendwie noch retten. Also ich habe da tatsächlich keine Angst mehr.
Tatsächlich. Selbst wenn, ja. Also ich finde das arg optimistisch. Also ich glaube, die haben danach keine Spiele mehr. Die spielen kein Pokal, die spielen nix. Ja. Also ich glaube, wenn hier jemand vielleicht Spiele ausruht, dann der BVB, weil die ein Pokalfinale die Woche drauf haben. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du nach so einer Saison, selbst wenn du vielleicht nur noch eine kleine Chance hast, dass du dann nicht sagst, im letzten Heimspiel nochmal Vollgas, Top-Mannschaft aufstellen und einfach versuchen, Dortmund unter Druck zu setzen. Ja, die hören ja dann auch die Ergebnisse. Also mich würde es arg wundern, wenn Hoffenheim oder wenn Nagelsmann das so leicht abschenken würde. Also deswegen bin ich mir da eben ein bisschen unsicher. Und das heißt, also worauf ich eigentlich vertraue, ist, dass halt Wolfsburg seine Stärke gegenüber dem HSV abruft. Das ist schlussendlich, worauf es für mich hinausläuft, weil ich glaube ich nicht, also Hoffenheim lässt es in meinen Augen nicht austrudeln.
Bin gespannt. Also ich kann mir auch deine Version sehen.
Okay. Auf jeden Fall werden wir in Mannschaftsstärke auftreten mit Felix.
Also ich bin...
Ja, Amir?
Ja, Verbindung ein bisschen schlecht. Genau, also...
Ja?
Ja. Wir haben dich gerade nicht gehört.
Ja. Ach so, okay. Ja, ganz kurz nochmal, was ich sagen wollte, genau. Ja, wie du schon sagtest, dass ich vielleicht doch zu optimistisch bin, aber ich glaube, beziehungsweise ich bin gespannt, wie das dann am Samstag wird und wie Hoffenheim da auftreten wird. Und ja, wie dann um 17.20 Uhr dann die Tabelle aussieht und ob wir dann gerettet sind oder nicht.
Ja.
Auf jeden Fall. Noch sind die Relegationstermine im Kalender blockiert, leider.
Okay. Damit das du die Blockade möglichst bald lösen kannst, ist auf jeden Fall Team MSR Zirbelnuss in voller Stärke dabei, oder in guter Stärke dabei, mit Felix, Tom und sogar Andi und natürlich mir. Ja. Fahren wir hin, und theoretisch haben wir sogar geplant, dass wir vor dem Spiel noch was aufnehmen in der Hinfahrt und dann hoffentlich den Sieg des FCA dann auch noch betonen in dem Auto. Oder zumindest den Klassenerhalt.
Schreibt euch die Lungen aus dem Hals.
Ja, ja, vielleicht wird es auf der Rückfahrt nicht so einfach. Mal sehen. wird auf jeden Fall eine gute Fahrt, denke ich. Ist jetzt auch nicht so weit, Gott sei Dank. Kann man an einem Tag gut abspulen. Mhm. Ja, aber puh. Wie gesagt, ich hätte es, wenn es diese Drecks-Nachspielzeit nicht gäbe, könnten wir die Fahrt ganz entspannt antreten und einfach nur in der Sonne stehen und die Mannschaft feiern. Und so muss ich sagen, halt, auch wenn, ich glaube, Goal Impact heißt das immer, oder? Mhm. Die diese Tabelle berechnen, wenn die auch klar berechnet haben, dass die Chance des FCA noch den 16. Platz zurückzufallen, eben genau diese 6,1% sind, das ist mir immer noch zu viel. Und ich habe echt keine Lust auf zweite Liga, weil das sind scheiß Anstoßzeiten.
Das denke ich mir auch die ganze Zeit. Ja. Aber ich glaube, selbst wenn wir in die Relegation kämen würden, meine Braunschweig hat 0-6 in Bielefeld verloren.
Ja, aber ich will schon die Braunschweiger Fanszene schon gar nicht im Stadion haben, ja, in Augsburg. Geschweige denn nach Braunschweig fahren. Darauf habe ich schon auch keine Lust.
Ja. Also doch, da wünschen wir doch lieber Wolfsburg ein wunderschönes Niedersachsen-Derby. Wobei Hamburg ist ja auch nicht weit weg von Braunschweig.
Ja. Ja. Nein, also ja. Schlussendlich ist mir so ziemlich alles lieber als Relegation. Ja.
Ja. Okay, dann sind wir schon langsam am Ende. Ich würde jetzt sagen, jetzt tippen wir noch schnell, wie der FCA die Klasse hält. Am besten beide Spiele tippen wir. Wir tippen zuerst das Spiel des FCA und dann das Spiel von Hamburg gegen Wolfsburg. Amir, was tippst du?
Ich tippe Hamburg gegen Wolfsburg 1-2, also 2-1 Wolfsburg. Und FCA Hoffenheim leider eine 2-1 Niederlage für uns, womit wir aber trotzdem gerettet werden.
Okay. Felix?
Also, ich bin mal ein bisschen optimistisch. Ich sag, Wolfsburg gewinnt 2-0 in Hamburg. Und ich glaube aber, dass der FCA vielleicht defensiv, ja, okay, also ein Tor schießen wir. Und ich glaube, wir kriegen 3, aber es reicht ja trotzdem. Alles, solange Wolfsburg es nicht versaut.
Okay, dann muss ich noch tippen. Ich tippe, dass wir auch 3 kassieren, aber dann mit letzter Kraft und letzten Willen noch ausgleichen auf ein 3-3. Und dass Hamburg natürlich gewinnt. Was kann das sein? Die gewinnen mit einem 2-1. Okay, ich denke, auf jeden Fall sind wir uns einig, dass der FCA die Klasse hält und dass irgendwer anders in die Relegation muss. Und ja, die Zirbelnuss könnt ihr auf Twitter unter @ms@zirbelnuss folgen. Die Zirbelnuss gibt's auch auf Facebook. Mich könnt ihr unter @obster auf Twitter folgen. Ich habe jetzt auch gerade noch schnell diesen Tweet angepinnt mit möglichen Konstellationen vom letzten Spieltag. Für alle, die noch gern spicken wollen während dem Spiel. Amir, wie kann man dich verfolgen?
Auf Twitter @finally_amirt.
Super. Und Felix, wo kann man dir?
Immer noch als @semikofa auf Twitter. Und alle Kritik wie immer an Andi Riedel.
Genau. Und da sagen wir tschüss, bis aufs nächste Mal und auf jeden Fall nur der FCA.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de.
Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.